Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ein wunderschönes und wieder einmal herzliches Hallo zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Starke Frauen, von denen wir meinen, dass sie stark sind und Vorbilder für uns sein könnten und hoffentlich auch für euch.
Ja, und wieder mal der obligatorische Hinweis. Wir recherchieren in Hülle und Fülle, kann aber sein, dass uns ein Fehler unterläuft und wir bitten darum, dass ihr es einfach noch recherchiert. Wir wollen wunderschöne
und Fülle. Diese Formulierung ist auch erstmalig verwandt in unserem Intro. Aber ja, du hast recht.
Genau, wir sind jetzt mit der Podcast-Folge 24
richtig,
unterwegs.
Genau.
Welche Dame stellst du mir vor?
Ich stelle dir eine Dame vor. Tatsächlich ist sie eine Dame, so wie ich gelesen habe. Eine Britin, noch lebend. Ich dachte, wenn du schon mal zwei Frauen vorgestellt hast, die noch unter den Lebenden weilen, dann ziehe ich jetzt mal nach mit Jane Goodall. Es wäre ja nicht so, als wäre die nicht jetzt schon im Titel genannt. Also ich tue jetzt so als Trommelwirbelmäßig, aber sobald ihr eingeschaltet habt, wisst ihr auch nicht, wie wir vorstellen wollen.
Jane Goodall. Mann.
Genau. Ja,
jetzt
genau.
Machst du alle vergangenen Trommelwirbel.
Oh,
nicht dich.
Nein, es geht ja auch so ein bisschen um die Art der Präsentation. Der Trommelwirbel ist ja sozusagen der verbal-akustische rote Teppich. Und genau, diese Dame verdient wirklich den roten Teppich, auch wenn sie das für sich nie so eingefordert hätte. Schon mal von dem Namen gehört?
Nö. Aber als du mir vorhin einmal ganz kurz die Story gedroppt hast, erinnere ich mich an sie, aber ich habe den Namen nicht assoziiert.
Ja, sie ist eine Forscherin, eine Primatenforscherin. Also sie ist bekannt geworden dadurch, dass sie mit Schimpansen ja tatsächlich gelebt hat, anders als das andere Affenforscher in Anführungsstrichen gemacht haben, die Affen von Weitem beobachtet haben, war sie diejenige, die versucht hat, auch wirklich über mehrere Wochen und Monate sich das Vertrauen der Schimpansen zu erarbeiten. Und genau diese Bilder von dieser sehr zierlichen, zarten, blonden Frau mit den sehr klaren, blauen Augen ging um die Welt, wie sie da mit den Affen sitzt und Bananen isst. Aber vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zurück auch zu ihrer Kindheit. Sie ist geboren worden am 3. April 34 in London, also direkt in der Hauptstadt. Und ja, es ist über ihre Kindheit relativ wenig bekannt, außer das, was auch Amelia Earhart ausgemacht hat als Kind. Also sie mochte es, auf Bäume zu klettern. Sie hat sich immer schon sehr viel und gerne mit Tieren beschäftigt und auch umgeben. Und das war von Anfang an ihr großer Traum. Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich mit Tieren leben. Da möchte ich nach Afrika gehen. Und das auch schon als sehr junges Mädchen. Und ja,
weißt du, was da die Initialzündung war?
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wenn ihr nachforschen möchtet, ich habe es nirgendwo gelesen. Also es war, ich habe nochmal nachgeschaut, was in Goodnight Stories for Rebel Girls über sie steht. Und da heißt es dann eingangs, in England lebte einmal ein Mädchen, das am allerliebsten Bücher las und auf Bäume kletterte. Ihr größter Wunsch war es, eines Tages in Afrika unter wilden Tieren zu leben. Und als sie erwachsen war, tat sie genau das. Also das ist so ziemlich nämlich das, was ich auch sonst gefunden habe über ihr Leben. Manchmal bildet sich halt einfach so ein Traum und der war da und den hat sie dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Ähnlich wie das mit dem Fliegen und Amelia der Fall war, hat sie dann gewusst, ich werde das auch eines Tages tun. Mhm. Und sie lebte in einem sehr liberalen Haushalt, hatte auch in ihrer Mutter eine große Stütze und die ist dann mit ihr auch, habe ich gesehen, in diesem Dokumentarfilm, der 2017 neu erschienen ist über sie, mit Namen Jane. Die ist ihr auch gefolgt, als sie erstmalig da in den Dschungel von Tansania ging und hat dann sich auch um die Menschen dort gekümmert. Ich glaube, die war entweder Krankenschwester oder Ärztin.
Die Mutter,
genau. Und die war immer sehr unterstützend, was dieses Vorhaben anging. Und wir reden hier von den 50er, 60er Jahren, ne? Also das ist auch ein sehr unüblicher Wunsch gewesen von einer Frau. Ich gehe jetzt mal allein in den Dschungel und fange mal an, Affen zu beobachten.
Und hat sie selber wie hat sie sich vorbereitet darauf, einfach mal diesen großen Schritt zu gehen, auch aus dem Land raus und nach Tansania? Wow.
Also zunächst einmal war es so, dass sie kam jetzt aus keinem reichen Haushalt, so viel weiß ich. Mhm. Und da war es jetzt auch als Frau, ne, also die hat jetzt keinen Bachelorabschluss gemacht oder ist zur Universität gegangen. Das Erste, was sie tat, als sie von der Schule ging, war an eine Schule für Sekretärin. Also sie hat einen ordentlichen Frauenberuf gelernt, Sekretärin. Mhm. Und das war dann auch so schon alles. Also sie hat dann witzigerweise später doch als Professorin arbeiten dürfen ohne Bachelor Degree. Den hat sie dann, glaube ich, noch nachgeholt oder so, weil sie als Forscherin hat vielleicht schon gleich irgendwie für Verwunderung gesorgt bei euch da draußen. Hey, Moment mal, ich dachte, die ist da irgendwie mit einem Universitätsabschluss in Biologie oder was auch immer. Nee, das kam erst viel später. Sie hat normal den klassischen Weg einer Frau in den 50ern eingeschlagen und dann kam es aber, also diesen Wunsch aber auch nie aufgegeben. Sie hat gewusst, ich werde da irgendwie mal nach Afrika gehen und hat auch wirklich geschuftet und gemacht und über Monate hinweg Geld gespart und ist dann einer Einladung gefolgt eines Klassenkameraden, der in Kenia war zu der Zeit. Und den hat sie dann besucht und hat dann vor Ort auch versucht, einen Job zu finden. Mhm. Das gelang
mit
ihr dann
der
auch.
Mutter schon zusammen oder ist sie alleine? Nee,
erstmal alleine, wow. Genau. Mhm. Das ist auch relativ ungewöhnlich. Mhm. Also gut, dass du fragst. Genau, sie nach der Schule für Sekretärin, bla bla bla. 57 konnte sie dieser Einladung folgen.
1957,
okay. Genau. Und hat dann eine Anstellung gefunden im Kenya National Museum und kam dann in Kontakt mit dessen Direktor Louis Leakey, der eine große Rolle dann spielen sollte, so als Türöffner. Der wollte Affen untersuchen und gucken, inwieweit können wir von den Affen lernen, was sozusagen evolutionsbiologisch vor uns lag. So, wenn wir Affen beobachten, was lernen wir dann über uns selbst und unsere Herkunft?
Da war sie 19, ne? Wann war sie geboren? 1938?
Sie 34.
34,
genau. Okay, ein bisschen älter. Also ein bisschen älter schon. Das war dann nach der Ausbildung und ein bisschen Zeit musste ja ins Land gehen, bis sie dann auch das Geld beisammen hatte. Genau. Und der hat dann sich witzigerweise drei Frauen gesucht, die und für ihn war wichtig, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eine Liebe zu Tieren hatten. Also jetzt nicht so dieses klassische von der Uni und dann gucke ich mal und so weiter, sondern wirklich auch jemanden ausgesucht, zusammen mit Diane Fossey, die Gorillas untersucht hat, Birute Galdikas heißt die sich den Orang-Utans gewidmet hat und hat Jane dann die Schimpansen zugeteilt.
Und hat sie dann irgendwie nochmal, wurde sie da ein bisschen geschult oder jetzt klingt das ja so ein bisschen so wie, ach ja cool, das ist ja wie so ein Studentenjob, springt man mal rein, macht irgendwelche Verhaltensbeobachtung, wenn man Glück hat, ist man empathisch, wenn nicht, dann halt nicht so. Mhm. Also wie kann ich mir das denn vorstellen?
Bei ihr war es so, sie hat sich das alles erlesen. Also das war, ne, wenn man einen Traum hat, und das war auch so ein bisschen der Leitsatz ihrer Mutter. Die Mutter sagte, klar, du musst eine Leidenschaft haben, aber wenn du wirklich etwas willst, dann musst du dafür auch etwas tun. Das heißt, nur die Liebe zu den Tieren allein bringt's ja nicht, mhm, sondern du musst auch etwas über sie wissen. Mhm. Und du musst dann dafür auch was tun, nämlich das Lesen. Und das hat sie sich wirklich in jahrelanger, minutiöser Kleinstarbeit hat sie sozusagen Selbststudium betrieben. Und der Grund auch dieses Direktors des Museums, warum er diese Frauen ausgewählt hat, war eben, dass sie nicht das Ganze wissenschaftlich angegangen sind, sondern fand es bemerkenswert, dass sie so einen unvoreingenommenen, also jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive unvoreingenommenen Blick auf diese Tiere hatten und mhm, mehr aus der Liebe zu den Tieren heraus agieren konnten. Und genau, ich weiß nicht, wann sie genau mit dem Beobachten und dem Studium angefangen haben. Das muss Anfang der 60er Jahre gewesen sein. Und sie bekam aber dann mehr Aufmerksamkeit. Und dann war es so, dass die National Geographic Society auf diese Forschungsarbeiten aufmerksam wurden und meinten, dass...
Warte mal ganz kurz, Forschungsarbeiten meint halt, die drei Frauen sind...
sind raus in die,
raus
Natur,
in die Natur, und dort, genau, wo die Orang-Utan, Schimpansen und Gorillas leben und haben, genau, dann...
angefangen zu notieren,
haben
was sie beobachten.
Haben sie da ein Zelt aufgeschlagen?
Genau, also ja, so stelle ich mir das vor.
Ja, okay.
Also sie sind auf jeden Fall direkt in die Habitate rein und das
ist ja auch gar nicht so ungefährlich, ne? Gerade Gorillas sind ja auch gerne angriffslustig.
Und wir reden über eine Frau, ne? Jo. Also auch eine sehr zierliche europäische Frau. Also das war sowieso schon mal ziemlich
bemerkenswert.
Natürlich
auch mit Klima.
Ja, genau, wobei, also wenn ich mir so die Kleidung angucke, die sie da getragen hat, also kurze Hosen und ja, ganz normal halt so, dann scheint das jetzt in normalem Maße warm gewesen zu sein, aber jetzt nicht, dass man da nur im Lendenschurz rumlaufen muss und so. Sie ist dann wirklich, hat dann versucht, sich den Tieren zu nähern und das war relativ frustrierend, weil die Tiere taten das, was Tiere halt tun, wenn sie sehen, da kommt ein Mensch, ich bin dann mal weg, so alle weg hier. Wer ist das? Die kennen wir nicht. Und erstmal Gefahr. Es war natürlich nicht ihre Absicht, den Tieren irgendwas anzutun, aber das konnten die ja nicht ahnen. Also hat sie da auch sehr, sehr lange, und wir reden hier über Monate, gebraucht, sich den Tieren insoweit zu nähern, dass sie, ne, wirklich auch körperlichen Kontakt hatte zu denen. Derweil hat dann die National Geographic Society Wind davon bekommen und die meinten, das ist sehr ungewöhnlich. Wow, was macht diese Frau da? Das ist ja krass. Zumal nicht studiert. Wir schicken da mal einen Kameramann hin. Und das war im Jahr 1962 und zwar haben die einen Holländer hingeschickt, einen Baron oder Sohn einer Baroness.
Was?
Ja, ja. Tat jetzt nicht zur Sache, ich finde es irgendwie nur eine neckische Randbemerkung.
Aha.
Hugo van Lawick, der, ich darf es schon vorwegnehmen, natürlich, wenn man so lange alleine mit jemandem im Dschungel ist und die beiden haben sich sehr gut verstanden, dann auch später ihr Ehemann wurde und Vater ihres Sohnes oder gemeinsamen Kindes. Und der hat, also das war am Anfang nicht ganz so einfach, ne? Ein Typ, der hat irgendwie Kette geraucht, da mitten im Urwald. Wir reden übrigens von Tansania jetzt, nicht mehr Kenia, ne? Also sie hat in Tansania, in Gombe, da ihre Forschung betrieben. Und der hat dann wirklich, und wenn ihr da draußen und du auch Lust habt, mal in diesen Dokumentarfilm zu schauen, also wirklich Wahnsinnsbilder eingefangen, ne? Also das ist wirklich, geht zu Herzen, und der hatte auch wirklich ein tolles Auge. Und genau, und hat dann angefangen, Jane dabei, also sie hat dann irgendwann so etwas zu viel Sand am Rande bemerkt, sie hat irgendwann festgestellt, dass nicht nur die Schimpansen sozusagen Objekt der, in Anführungsstrichen, Begierde von diesem Mann waren, sondern sie auch, also der hat sich dann in sie verliebt. Und wie dann die Liebesgeschichte weiterging, da hat sie relativ britisch bedeckt sich gehalten, aber die sind dann irgendwann später ein Paar geworden. Genau, also die beiden haben da diese Abenteuer zusammen erlebt im Dschungel. Das klingt jetzt so ein bisschen wie ich Hugo, du Jane, haha. nee, aber so ein bisschen war das dann tatsächlich auch, ne? Das ist ja eine gute PR Geschichte, so da dieses Liebespaar, was sich im Dschungel im Kreise der Schimpansen findet. Also
und wie lange war sie bei den Schimpansen?
Also sie ist immer mal wieder da gewesen und also hat auch da gelebt dann, ne? Bis sie zurück nach England ist. Ich weiß gar nicht, das war da wahrscheinlich sogar Ende der 80er Jahre oder so. Sie hat aber auch noch
lange.
Die Ehe hielt eine Weile, aber nicht allzu lang. Sich von ihm scheiden lassen und hat dann einen, ich glaube, einen tansanianischen Kongressabgeordneten geheiratet, der leider nicht sehr lange lebte nach der Hochzeit und an Krebs starb. Aber sie ist eine ganze Weile, war das ihr Lebensmittelpunkt, so der aktuelle Wohnort von
Jane
Goodall.
Für über 20 Jahre definitiv.
Ja, genau. Also sie konnte auch nicht anders als dann da bleiben. Und bei den Schimpansen, das war schon auch sehr bemerkenswert. Also genau, nochmal zurück zu ihren Arbeiten, wie sie sich dann so denen genähert hat. Das war natürlich revolutionär. Also ne, mit Schimpansen leben, da erfährt man Dinge über diese Spezies, die den anderen Forschern, die das Ganze aus der Distanz nur beobachten konnten, dann verwehrt geblieben ist. Also sie hat dann zum Beispiel festgestellt, dass sie nicht vegetarisch leben, sondern durchaus auch Fleischfresser sind, dass sie Werkzeuge herstellen, was eigentlich so der Mensch als die oberste Kreatur vorbehalten war. Das stellte sie dann fest, dass das tun Schimpansen auch. Sie hat sich den Zugang zu diesen Schimpansen hat sie bekommen über Essen. Wie sollte es anders sein? Auch Schimpansen haben irgendwie eine Tischkultur in Anführungsstrichen. Eines Tages stellten die Campbewohner, also ne, kamen dann irgendwann immer mehr Leute dazu. Sie war auch angewiesen auf Hilfe von der dort Ortsansässigen. Dann hat sie auch Unterstützung gehabt und später dann irgendwann mal Studenten und so ein Team an Forschern.
Oh,
aber
cool.
Die haben dann festgestellt, hoch, irgendwie die Bananenvorräte sind weg. Also Klassiker, die Affen haben irgendwann das
geklaut.
Camp, die haben dann, das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Schimpansen haben uns hier unser Futter zum Teil weggefressen. Das führte dann auch zum Teil wirklich zu Übergriffen. Also dann die männlichen Oberhäupter des Stammes, die haben dann, also jetzt Schimpansenstammes, die haben dann untereinander gekämpft und dann gab es richtige Gewaltausbrüche da. Du hast mir meine Bananen weggenommen und so. Und dann haben sie das versucht so richtig zu dosieren mit so Klappen und das haben die Schimpansen dann auch irgendwann verstanden und dann kehrte wieder so ein bisschen Ruhe ein. Genau, das war echt ungewöhnlich und dann diese Bilder dazu auch in diesem Dokumentarfilm war total niedlich, ne? Dann gucken die dann auch so, hat die da irgendwo eine Laus und so. Also die haben dann wirklich auch auf ihrem Schoß zum Teil gesessen und sie dann so mitten drunter. Und was ich ganz bemerkenswert fand, war, dass sie so ganz, ganz ruhig auch, sie ist immer ganz vorsichtig geschritten, keine hektischen Bewegungen und auch der Umgang mit diesen Tieren total liebevoll. Und sie hat natürlich auch die Art von Forschung, die sie betrieben hat, das war ungewöhnlich. Ne? Sie hat nicht nur die Distanz zu den Tieren nicht gehabt, also jetzt rein körperlich, sondern sie hat auch zum ersten Mal den Tieren, was für Forscher ungewöhnlich war, nicht Nummern, sondern Namen gegeben. Also das waren wirklich für sie Lebewesen mit einem eigenen Namen auch. Mhm. Und in anderen Forschungen hatten die Schimpansen halt Nummern, ne? Und wurden dann entsprechend markiert. Und sie hat aber wirklich wie Mitbewohner so ganz liebevoll, wobei bei Mitbewohnern ist man ja auch nicht immer liebevoll, aber du weißt, wie ich meine, ne? Also es ist so.
Ja, natürlich. Also mehr vermenschlicht letztlich,
genau,
ne?
Genau. Kann man jetzt
die anderen
stehen,
beiden auch, weißt du das?
Das weiß ich nicht. Über die ist mir jetzt nichts bekannt. Ich habe mich nur mit Jane beschäftigt. Und ja, also hat es dann geschafft, so auch die Herzen der Tiere zu erobern. Und dann so eine ganz kleine Stelle noch aus diesem Buch Goodnight Stories for Rebel Girls, da heißt es dann am Ende, einmal pflegte sie einen verletzten Schimpansen, bis er wieder ganz gesund war. Als sie ihn wieder in die Freiheit entließ, drehte er sich noch einmal um und umarmte sie zum Dank und zum Abschied liebevoll. Also das beschreibt es, glaube ich, ganz schön, auch dieses Verhältnis zu den Tieren. Genau, mit Blick auf die Zeit, also man kann jetzt noch viel erzählen über was dann wann kam und so. Ich glaube, es lohnt sich schon auch mal diesen Film zu gucken und zu sehen. Also ich finde einfach faszinierend, wie sie Forschung anders begriffen hat und sich diesen Tieren auch eben anders nähern konnte. Und zu Hause, sie musste ja auch dafür sorgen, dass da irgendwie Gelder immer reinkamen. Und sie hat natürlich auch aus dieser schönen Geschichte, ne? Einerseits diese Liebesgeschichte, andererseits aber auch die Liebe zu den Tieren, die Andersartigkeit der Forschung genutzt, dann ihr Wesen, die war irrsinnig charmant, ganz, ganz niedliche, tolle, beeindruckende Frau, auch wenn das erstmal nicht so wirkt. Und hat das genutzt, um Gelder zu sammeln, ne? Und ist dann auf Tour gegangen zu Hause und hat gesagt, so, wir brauchen hier noch mehr Zeit und mehr Forschungsgelder. Und hat dann noch, wie ich eben erwähnte, dann trotzdem ihre
Doktorarbeit meinst du?
Genau, Professor. Sie durfte Professorin sein, habilitieren. Habilitation, genau. Danke, Stotter. Die hat sie noch nachholen können, hat da so eine Sondergenehmigung gehabt und hat dann sozusagen auch als Gastprofessorin für Psychiatrie und Humanbiologie an der Stanford University gelehrt. Genau, und ab 1973 war sie Gastprofessorin für Zoologie an der Universität von Dar es Salaam. Genau, sie hat dann, irgendwann gingen dann doch die Gelder aus, also der Hugo, ihr Ehemann, erstmal der Sohn. Der Sohn wurde ja auch irgendwann geboren in den 70ern, ich glaube 74 war das, wie dem auch sei. Der Sohn wurde irgendwann geboren und auch ganz niedlich, das trug natürlich dann auch nochmal zu dieser Geschichte dabei, da nützt die drei Weißen da im Dschungel, in Anführungsstrichen, unter Schimpansen. Man muss wissen, dass Schimpansen durchaus auch Babys angreifen, also auch Babys töten, menschliche Babys.
Warum?
Und
weil das Fleisch ist.
Genau, das Fleisch. Okay. Und da musste man natürlich dann auch aufpassen auf dieses Kind. Und da gab es in dem Film so eine Szene, wo er in so einem großen Käfig da spielte. Irgendwie einerseits ganz niedlich, andererseits auch etwas befremdlich, ne, dass ein Menschenkind in einem Käfig mitten im Dschungel da ist. Also mal anders als im Zoo. Fand ich ganz bemerkenswert. Und der wurde dann auch wirklich mit seinen, ohne andere Kinder, zumindest machte das den Anschein, wuchs der da auf und sein Lieblingsspielkamerad war ein 40-jähriger schwarzer Mann, der da auch mit im Camp mithalf und so. Und der wuchs da in dieser Wildnis auch unter diesen Tieren auf und bis er dann irgendwann im Schulalter war und dann hat sich die Jane und ihr Mann, die haben sich dann dafür entschieden, ihn auf ein Internat nach England zu schicken und sie war dann, so oft es eben ging, war sie dort und hat den Sommer dann in Tansania verbracht und auch ganz herzzerreißend, wie sie ihm dann so Briefe schrieb und so, natürlich auch wusste, oh Gott, mein Kind ist jetzt da und ich bin hier mit und sehe Schimpansenkinder aufwachsen und mein eigenes Kind ist so weit weg. Also das war schon sehr bemerkenswert.
Und ein ganz schöner Kulturschock ja auch letztlich für den Sohn, ne?
Ja, der hat dann bei seiner Großmutter gewohnt. Also auch da wieder die Mutter als Stütze für sie. Die war aber auch immer auf Janes Seite, irgendwie ganz bemerkenswert. Ich raffe jetzt mal sehr stark. Sie hat diverse Bücher auch veröffentlicht, obwohl nicht so viele wie jetzt Vera Birkenbiel oder andere, die wir davor schon genannt haben. Und hat dann in den 90ern eine Aktion ins Leben gerufen, Roots and Shoots, die ist inzwischen in über 40 Länder, diese Aktion wurde in über 40 Ländern aufgegriffen. Darin lernen Kinder und Jugendliche eigene Ideen und Projekte umzusetzen im Bereich Natur- und Umweltschutz. Sie hat die Jane Goodall das Institut gegründet, was sich zum Schutz der Schimpansen einsetzt. Das war aber schon in den 70er Jahren. Genau, die zweite Ehe hatte ich schon erzählt. Ne? Der Mann starb dann irgendwann. Also was danach kam, ist, sie ist mittlerweile über 80, 85 müsste sie sein. Sie ist immer noch eine Stimme der Schimpansen, ne? Also die Mutter der Schimpansen, aber hat darüber hinaus, war UN-Friedensbotschafterin und so weiter, hat darüber hinaus sich auch sehr gekümmert um Menschen, die in Afrika leben, Und ist also sozusagen auch eine Instanz, was das immer wieder darauf hinweisen, wie wir mit unserer Erde und Welt und auch mit Flora und Fauna umgehen, also der Tierwelt genauso wie der Natur selbst. Und bis heute, also sie ist noch recht frisch im Kopf, also was auch nicht selbstverständlich ist in dem hohen Alter. Also auch wirklich jemand, der einen ungemeinen Respekt genießt weltweit und
tolles Vorbild ist, ne?
Ja, total. Mhm. Vielleicht abschließend noch, also sie hat natürlich auch, wenn man sich so ihre Geschichte anschaut, ne, als erste Frau und in einer, in Anführungsstrichen, vermeintlichen Männerdomäne, sie hat sich dagegen verwehrt, zu sagen, ich bin da in eine Männerdomäne eingedrungen, da gab's einfach niemanden, der sowas Ähnliches gemacht hat, insofern da war nichts mit Eindringen, wo ich eingedrungen bin, ist so mehr oder weniger die Welt der Schimpansen, aber sie hat sich jetzt auch nicht besonders als Feministin betrachtet, sondern sie ist einfach ihrem Traum gefolgt und
ja.
Ja, das hat sich zum Teil auch so ergeben mit Familie und Mutter sein und so. Das war auch nie ihr Traum, jetzt zu heiraten. Und sie musste diesen Sekretärinnenberuf ja zwangsläufig irgendwie erlernen, beziehungsweise irgendeinen Beruf musste sie ja erlernen. Aber es war jetzt nicht ihr Traum zu sagen, so ich werde Sekretärin und dann Hausfrau und Mutter, sondern sie ist einfach diesem Traum gefolgt.
Ja,
und
super.
Insofern natürlich schon irgendwie ein Vorbild für Frauen, aber eben keine Feministin.
Und auch ein kompletter Quereinsteiger, ne?
Total.
Ja.
Also ich kann da wirklich nur zu einladen, diesen Film mal zu sehen oder sich ein bisschen mit dieser Frau zu beschäftigen, weil sie sowas ganz Feenhaftes und Zartes hatte und trotzdem aber sehr diesem Ziel gefolgt ist und das wirklich auch alles dafür getan hat, diesen Traum zu verwirklichen. Und das hat meinen großen Respekt und meine Bewunderung. Soweit zum... Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen, aber wir müssen.
Ja, es ist ja auch nur, dient ja dazu, die Frau sichtbar zu machen, einen groben Überblick zu geben, was jetzt die Leistungen waren. Und das hast du jetzt sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
So, und wenn man weiter recherchieren will, kann man weiter recherchieren und sich nochmal ein bisschen, also den Dokumentarfilm angucken, vielleicht die Bücher auch lesen, gerade wenn man irgendwie in den MINT-Berufen zu Hause ist, Naturwissenschaften, dann wird man sie ja mit Sicherheit.
Ja, wobei das wirklich auch so, ne, nur weil du, also ich finde das ganz bemerkenswert, dass dieser Leakey eben jemanden gewählt hat, der das eben nicht hat, der nicht von der Universität kommt und dann, klar hat sie sich auch Dinge erlesen und erarbeitet über ihr Eigenstudium, ne, oder Selbststudium, aber er wollte bewusst jemanden haben oder da in die Welt hinausschicken, der eben die Tiere liebt, dass sozusagen der Ansporn war, diese Forschung zu beginnen und nicht unbedingt, aha, du hast ein Bachelor-Degree. Genau, nicht auf einer intellektuellen Ebene, genau. Mhm. Und das ist ihm, und nein, es ist ihr gelungen und er hat ihr nur die Tür geöffnet. Mhm. So, ne, weil wir ja auch immer darüber diskutiert haben.
Wer ist der Förderer?
Wer ist Förderer, Enabler und so.
Ja.
Und da gehört sicherlich ihre Mutter dazu. Ja, das war Jane.
Vielen Dank.
Dann weißt du schon, wen du deinem Gesicht zu urteilen. Es gibt so viele, man weiß nicht so richtig.
Ja, ich gebe dir jetzt mal so 2, 3 zur Auswahl.
Oh je, und ich darf auswählen, wie toll.
Ja, oder? Finde ich auch.
Simone de Beauvoir hat mich natürlich auch sehr beeindruckt letztes Mal, aber ich bin gespannt, wer jetzt kommt.
Also wir hatten ja mal so eine kleine Liste gemacht.
Eine kleine, eine große, die wurde irgendwann
sehr
immer länger.
Große,
ne?
Genau. Ich würde ja ganz gerne, das ist auch schon doof, weil ich ja schon wieder Eigengrenze, ne? Ich gebe dir jetzt mal 3 vor.
Ja.
Marie Curie, Sophie Scholl, Mutter Teresa.
Oh Gott, das ist ja, nach Mutter Teresa, oh Gott, zu sagen, ja, mein Humor.
Super. Mutter Teresa finde ich persönlich ganz cool, ganz spannend, weil... Ich hatte nur einmal ganz kurz so ein bisschen über ihre Biografie gelesen und ich glaube, sie kommt aus Albanien.
Ja. Du, wenn du schon selber sagst, dann möchte ich auch Mutter Teresa sagen. Dann das nächste Mal.
Mutter
Teresa.
Mutti.
Genau. Wer war die erste noch? Ich habe nur so viel schon.
Marie Curie.
Ja, die liegt irgendwie immer nah, ne? Aber auch irgendwie ein tragisches Ende gefunden. Deswegen Mutter Teresa. Nehmen wir Mutter Teresa.
Okay.
Cool. Liebe Kin.
Kim.
Hey, Kim. Gut, vielen
Liebe
Dank
Kim. Fürs Vorstellen dieser wunderbaren vorbildlichen Person.
Frau.
Und Frau.
Vorbildlichen Frau, durchaus.
Dame.
Ja, der Dame, genau. Und sehr gern, hat mir großen Spaß gemacht, wie du vielleicht auch gemerkt hast.
Ja.
Insofern Ja, ich freue mich auf das nächste Mal auf Mutter Teresa und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Starke Frau.
Starke Frau. Mhm.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.